Wir sind hier immer noch bei Radio Dreieckland, Vielfalt, Magazin für Polyphonie. Und am Telefon erwartet uns hoffentlich jetzt Matthias Heißler. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Olstadt-Brahm. Vielen Dank für die Möglichkeit, im Radio Vielfalt mit Ihnen sprechen zu können.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie sich dazu bereit erklären. Sie sind Psychiater, Sie haben jetzt gerade ein Buch veröffentlicht oder das wird gerade veröffentlicht, Psychiatrie ohne Betten im Paranus Verlag, ja. Beziehungsweise in der Edition Paranus beim Psychiatrie Verlag.
Ja.
Der Paranus Verlag, der war ja jahrelang oder Jahrzehnte, kann man schon sagen, bekannt dafür, Visionen für eine neue Psychiatrie herauszubringen. Im Paranus Verlag hat Thomas Bock veröffentlicht, Dorothea Buck, die Bücher von ihr wurden dort wieder aufgelegt. Jetzt ist der Paranus Verlag zum Psychiatrie Verlag übergewechselt und das erste Buch im Paranus, das jetzt herauskommt, das ist ihr Werk.
Ja.
Karin Koch, Lektorin, hat gemeint, Paranus Verlag bringt Visionäre heraus. Was ist Ihre Vision?
Ja, meine Vision wäre jetzt im Verlauf eine Transformation der Psychiatrie dahin, dass die Psychiatrie selber über keine eigenen Betten mehr verfügt, sondern sich die Betten im Krankenhaus ausleiht. Und stattdessen spielt dann die Musik außerhalb des Krankenhauses, also mit mobilen Kriseninterventionsteams, mit gemeindepsychiatrischen Zentren, mit weiteren Kollaborationen, vor allem mit Psychiatrieerfahrenen und mit Recovery Colleges, die Psychiatrieerfahrenen aus der Recovery-Bewegung heraus dann gründen, als Stelle, wo man sich informieren kann, wo Kurse belegt werden und wo dann auch, oder wo man Kurse belegen kann und wo auch wechselseitige Hilfe stattfindet. Und alles zusammen würde dann dazu beitragen, dass man auf lokaler Ebene ein Netzwerk hinbekommt, sodass man mit sehr viel weniger Betten auskommt, und die Betten dann, die Psychiatrie keine Betten hat, sondern die dann in anderen Abteilungen im Krankenhaus ausleiht, wie das in Triest oder in Lille auch der Fall ist. Und wenn nicht so viele Betten mehr da sind, dann normalisiert sich die Psychiatrie und auch die Zwangsunterbringungen werden dann zurückgehen.
Also Psychiatrie, wie sie jetzt ist, da gibt es viel zu kritisieren. Aber Sie sind ja da schon seit Jahrzehnten aktiv. Können Sie mal kurz über sich ein bisschen was erzählen?
Ja, ich komme, wie Sie hören, komme ich aus Baden-Württemberg, aus der Nähe von Heidelberg und habe aber zuletzt in der Nähe von Hamburg in Geestach gearbeitet, bekannt als durch das Kernkraftwerk Rümmel. Und ich komme halt aus der Nähe von Heidelberg, habe dort auch dann studiert und habe dort während dem Studium in der Psychosomatik gearbeitet und musste natürlich im Rahmen des Medizinstudiums auch Kurse in der Psychiatrie belegen. Dort ist mir noch in Erinnerung eine Frau, die berührend ihre Lebensgeschichte beschrieben hat, aus der nach meiner Auffassung auch ihr Leid und ihre Not nachzuvollziehen war. Das wurde von dem begleitenden Oberarzt kommentiert, dass der Lebenslauf keine große Rolle spielt. Sie hätte eine endogene Psychose und das Wichtigste, was sie bräuchte, wäre Elektroschocks. Das hat mich empört, erst recht dadurch, dass sie halt in der Psychosomatik einen anderen Umgang mit psychisch Kranken erlebt hat. Und nach Abschluss des Studiums haben dann meine Frau und ich uns bei Klaus Dörner in Gütersloh beworben und waren dort dann bis 1996, 1997 tätig.
Klaus Dörner, vielleicht, wenn wir jetzt hier ein Publikum haben, das sich mit der Psychiatriegeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts noch nicht so beschäftigt hat, wer ist das oder wer war das?
Klaus Dörner ist der weltweit berühmteste deutsche Psychiater, der bekannt wurde als Sozialpsychiater, als erster schon gefordert hat, dass die Anstalten nicht mehr passen für die Versorgung von Patienten, und der legendär ist sein Ausspruch, dass die Psychiatrie entweder sozial ist oder sie ist keine Psychiatrie. Und in dem Sinne hat er dann auch in Gütersloh angefangen zu arbeiten, mit der Absicht, den Langzeitbereich, in dem damals so 456 Patienten lebten, fortzuentwickeln. Und das hat er so bis zum Ende bis zum Anfang seiner Rente auch geschafft, sodass alle Patienten aus dem Langzeitbereich entlassen werden konnten. Aber ins betreute Wohnen, damals mit dem Schlüssel 1:12, und nicht in Heime verlegt. Die Verlegung in Heime, der hat sich als Irrweg, als Transinstitutionalisierung herausgestellt, während der Weg in Gütersloh war, dass man aus der Krankengeschichte eine Lebensgeschichte gemacht hat. Und in diesem Prozess haben die Diagnosen immer weniger eine Rolle gespielt. Was aber sichtbar wurde, war so eine Art Recovery-Prozess, der dann dazu geführt hat, dass Patienten dann halt ausziehen konnte in Wohnungen und dort in den Wohnungen dann halt weiter begleitet wurde. Und Gütersloh, also in Italien gab es Basaglia, der in Triest was Ähnliches gemacht hat. In England gab es das TAPS-Projekt, die sowas Ähnliches gemacht habe. Aber dass ein ganzer Langzeitbereich, das gelungen ist, alle Patienten aus dem Langzeitbereich so zu entwickeln, dass sie in eigene Wohnungen ziehen konnte, das war und ist immer noch in Deutschland einmalig. Und für dieses alles wurde er ziemlich berühmt.
Also wir müssen uns das jetzt mal vorstellen. Also 1981, das war die Zeit, in der ich als 16-Jähriger auch mal Psychiatrie als Patient erleben durfte in Anführungsstrichen. Das war keine so schöne Erfahrung. In dem Landesnervenklinik, wie man es damals vielleicht noch nannte, also in dieser Anstalt, da habe ich dann auch Menschen getroffen, die seit den 40er Jahren dort ihr Leben verbracht haben. Also das sind die Langzeitpatienten, von denen Sie sprechen, Menschen, die dort schon 30, 40 Jahre zum Teil gelebt haben oder 20.
Ja. Also die Älteste, die man entlassen hatte, die war dort 50 Jahre, und diese Patienten, die sind innerhalb der Anstalt immer mit so einem Pokerface rumgelaufen. Das Ergreifendste war, dass die meisten, die dann in der Wohnung lebten, richtig aufblühten. Also mir in Erinnerung ist eine über 70-jährige Frau, die ist mit anderen Patienten in ein Haus gezogen in Gütersloh und ist dann täglich zum Zuverdienst gegangen. Kurz vor Weihnachten kam sie dann mit einer Tüte voll Geld zurück, strahlte über das ganze Gesicht, weil sie erstmals in ihrem Leben mit über 70 Jahren Weihnachtsgeld nach Hause brachte. Und solche Geschichten gibt es natürlich zuhauf, wie dann Patienten, wenn man so will, 20, 30 Jahre wie in einem Dornröschenschloss eingesperrt waren und die dann nach der Entlassung in ihrer eigenen Wohnung dann aufgeblüht sind. Und macht natürlich genauso Hoffnung für die Patienten, die jetzt in die Psychiatrie kommen, dass Hoffnung gibt, dass sie halt auch aus der Krise sich wieder rausentwickeln können.
Also diese Entinstitutionalisierung, an der Sie damals mit Klaus Dörner gearbeitet haben, das war ja auch eine Folge der sogenannten Psychiatrie-Enquete der 70er Jahre.
Ja, zum Teil. Es ist so, dass die Psychiatrie-Enquete Das war natürlich schon toll, dass die überhaupt auf den Weg gebracht wurde. Die hatte auf der einen Seite das Ziel auch, psychiatrische Abteilungen zu gründen, also in Krankenhäuser, damit der psychisch Kranke halt durch dieselbe Tür geht wie der somatisch Kranke. Was die Psychiatrie-Enquete damals aber sich nicht zugetraut hat, war, dass sie gesagt habe, Patienten aus dem Langzeitbereich, für die ist das geeignete, eine eigene Wohnung und die notwendige Assistenz dazu. Stattdessen habe die den Weg bevorzugt, dass die Patienten in den Anstalten, in den Langzeitbereichen in Heime verlegt wurde. Und diese Heimverlegung, das war fatal, weil natürlich nach wie vor war das eine Institution, die keinen Freiraum ließ, damit sie sich entwickeln konnte. Und heutzutage ist immer noch so, dass Patienten, die schwierig sind, die vielleicht eine chronische Entwicklung haben, dass die zum Teil von den psychiatrischen Abteilungen, von den Fachkliniken auch, in die Heime outgesourced werden und dort quasi eingemottet dann 10, 20, 30 Jahre leben. Die Heime haben versprochen, dass sie das Sprungbrett sind für die eigene Wohnung, was aber selten eingelöst wird. Die sind Jahre sind die in Heime und kommen dann häufig schlecht, verlieren den Anschluss ins Leben, sodass man mittlerweile bräuchte man ein Deinstitutionalisierungsprogramm für Heime, ähnlich wie das damals aufgelegt wurde für die Deinstitutionalisierung von Patienten in der Anstalt.
Also verstehe ich Sie richtig. Die Enquete hat eigentlich dazu geführt, dass wir nicht weniger Langzeitpatienten haben. Die sind nun nicht mehr in der Klinik untergebracht, sondern jetzt in Heimen. Und
so ist ja.
Also und es gibt also immer mehr Heime, oder?
Bitte?
Und es gibt immer mehr Heime.
Es gibt, ja, die das ist so, dass aus den Langzeitpatienten, es waren ungefähr 60.000, die wurden dann in Heime verlegt und in Heimen sind mindestens immer noch 60.000 Patienten. Und jetzt gibt es noch was Fatales. Der Gesetzgeber hatte vor 2018 das BTHG in Kraft gesetzt und mit diesem BTHG müsste eigentlich kein Mensch mehr in einem Heim wohnen. Stattdessen wurden also es gibt da natürlich auch Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen wurden aus den Heimbewohnern Bewohner von Sonderwohngruppen, ohne dass sich Wesentliches geändert hat. Das ist besonders fatal, weil in diesem BTHG steht drin, dass kein Mensch mehr in einem Heim wohnen muss oder auch in ein Heim entlassen werden kann, wenn er das nicht will. Bei den Heimbewohnern oder auch bei den Bewohnern in den Anstalt, wenn man so will, die leiden aber so quasi unter so einem Stockholm-Syndrom. Die passen sich an die Umstände an und wollen von sich aus gar nicht entlassen werden. Deshalb hat sich halt mittlerweile als Handlungsmaxime weltweit durchgesetzt, dass man erst die Patienten platzieren muss, also in Wohnungen, und dann geht es erst mit dem Trainieren los. Aber das Fatale ist, dass das halt nicht in Gang gesetzt wird. Die bleiben da, wo sie sind, obwohl sie dann halt unter einem anderen Label laufen. Nicht mehr Heimbewohner, sondern Bewohner von Sonderwohngruppen, ohne dass sich Wesentliches ändert.
Sie haben das BTHG, also das Bundesteilhabegesetz, erwähnt. Ganz wesentlich seit 2009 wäre ja auch eigentlich die UNBRK, also die UN-Behindertenrechtskonvention. Ja. Und da wird ja festgeschrieben, dass kein Mensch aufgrund einer Behinderung oder Erkrankung eingesperrt werden darf. Ja. Da ist ja Deutschland noch ganz weit davon entfernt.
Ja, so ist es. Also das, vielleicht muss man das auch noch mal sagen. In den USA, also als damals die Enquete getagt hat, sind auch die Mitglieder der Enquete nach in die USA gefahren, nach England gefahren. Und in die USA, in den USA hat damals Stein und Test, die haben auch Patienten aus den Langzeitbereichen entlassen und haben Also weil das geht ja nicht, dass man die einfach in Wohnungen entlässt, sondern die muss man weiter begleiten, weil die natürlich dadurch, dass sie jahrelang in den Anstalten waren, haben die natürlich erstmal alltagspraktische Fähigkeiten verlernt und das lernt man natürlich erst wieder in der Wohnung. Und um diese Patienten zu unterstützen und sie auch, wenn sie in Krisen kommen, zu behandeln, haben die mobile Teams aufgestellt. Das heißt, das hieß dann Assertive Community Teams. Und die waren sehr erfolgreich und haben die entlassenen Langzeitpatienten auch stabilisieren können. Der Coup dabei ist, dass aus diesen Teams, aus diesen ACT-Teams, wurden dann in den 90er Jahren, 2000er Jahren erst recht, wurden dann von Australien ausgehend über England, dann nach in die Niederlanden ausbreitend, sogenannte mobile Kriseninterventionsteams, die auch bei Akutkranken eingesetzt werden konnte. Also John Old in Sydney wurde beauftragt, eine psychiatrische Abteilung zu reformieren, weil die desolat war. Weil er wollte eigentlich da keine Renovierung machen und hat dort ein mobiles Kriseninterventionsteam aufgestellt. Und sobald jemand aus dem Stadtteil aufgenommen werden sollte, fuhr er halt nach Hause und hat dort die Patienten so lange begleitet, bis sie aus der Krise draus waren. Und diese Untersuchungen haben ergeben, dass das wesentlich dazu beiträgt, dass man weniger Betten braucht, dass das mit weniger Gewalt einhergeht und dass die Patienten und die Familien insgesamt zufriedener sind. Und diese Entwicklung wurde in Deutschland, das muss man sich jetzt mal vorstellen, erst seit 2018 dürfen bei uns mobile Kriseninterventionsteams tätig sein.
Mobile Kriseninterventionsteams, das sind aber jetzt nicht übrigens Teams, die feuerwehrmäßig mit der Spritze in der Hand irgendwie in die Familie kommen und dann den Kranken ruhig stellen.
Das ist ein Missverständnis. Das ist, sagen wir mal so, das ist besonders fatal, weil dadurch die Funktion von mobilen Kriseninterventionsteams diffamiert wird. Es geht darum, dass jemand in eine Krise kommt und dass die Familie oder der Patient Hilfe holt. Dann fährt man halt zu dem Patienten nach Hause, egal ob das eine Wohnung ist, ein Haus, ob das ein Campingplatz ist oder auch unter der Brücke. Eine Frau aus dem Kreis hat man auch im Gefängnis besucht und versucht mit den Patienten zu Hause dann ins Gespräch zu kommen, auch mit den Angehörigen, um sich ein Bild zu machen, wie jemand in eine Krise gekommen ist und im Gespräch dann halt zu eruieren, was für Auswege gibt oder was für Wege gibt, aus der Krise herauszukommen. Das kann sein, dass das mit Medikamenten ist, kann auch sein, dass das ohne Medikament ist. Also jedenfalls versucht man halt einen passenden Weg zu finden. Der entscheidende Unterschied ist, dass der Patient oder die Familie, die kann ja an der Haustür entscheiden, ob sie den psychiatrisch Tätigen reinlassen oder ob sie den nicht reinlassen. Das heißt, die Macht ist nach wie vor bei dem Patienten und nicht bei den psychiatrisch Tätigen. Im Krankenhaus ist genau umgekehrt. Deshalb sind eigentlich mobile Kriseninterventionsteams die sehr viel bessere Variante als ein Krankenhausaufenthalt.
Die Krux ist allerdings die Finanzierung. Also wir wünschen uns ja was Ähnliches hier auch für diese Region, aber bisher gibt es dafür eigentlich so gut wie kein Geld.
Doch, das stimmt. Das stimmt nicht. Also es ist sogar so, dass im Sozialgesetzbuch drin steht, dass wenn ein Patient aufgenommen werden soll ins Krankenhaus, muss die Abteilung prüfen, ob nicht ambulante Möglichkeiten in Frage kommen, teilstationäre oder Stationsäquivalente. Und Stationsäquivalent heißt, dass das von der Krankenkasse vergütet wird, so schätzungsweise zwischen 200 und 300 Euro täglich. Das ist vollfinanziert. Also jeder Patient, der eine Einweisung ins Krankenhaus hat, hat das Recht zu sagen, ich will zu Hause oder sonst wo behandelt werden, aber nicht auf der Station.
Ja.
Also da gibt es bloß, dummerweise gibt es noch niemanden, der dagegen geklagt hat, dass das die Krankenhäuser nicht umsetzen.
Ja. Also ich wüsste nicht, dass das hier umgesetzt wird, aber vielleicht hört das ja jemand aus dem ZFP Emmendingen und belehrt mich eines Besseren. Der Kontakt zu dieser Sendung wäre vielfalter@rdl.de. Im Telefon bin ich verbunden mit Matthias Heißler und wir hatten über ambulante Teams gesprochen und dass eigentlich jeder das Recht hätte, von einem ambulanten Team begleitet zu werden. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, also jetzt, also die Kliniken müsste eigentlich bei jeder Aufnahme prüfen, ob das nicht auch stationsäquivalent über mobile Kriseninterventionsteams geht. Und weil das natürlich die Kliniken ungern machen oder sich nicht vorbereitet haben, wobei, wenn man das mal gemacht hat, dann kann man, dann merkt man, das ist eine Arbeitsweise, weshalb man überhaupt den Beruf als psychiatrisch Tätiger ergriffen hat, dann macht es selbst so viel Spaß, dass man eigentlich nicht mehr in der Klinik arbeiten will.
Also die Klinik, wie wir sie kennen, arbeitet mit Isolieren, mit Fixieren, auch wenn die Fixierungen vielleicht ein bisschen weniger geworden sind, mit Zwangsmedikation oder mit eigentlich geht es darum, man wird eingeliefert und es geht darum, die Krankheit zu bekämpfen.
Mhm. Und es geht ja nicht, also das ist also das Wesentliche, also in Gestach gibt es eine psychiatrische Abteilung, die wurde 1997 eröffnet. Die bestand aus 3 Stationen und aus der Entlassung der Langzeitpatienten hat man halt gelernt, dass man sagte, wir wollen ganz wenig Betten. 51 Betten für 200.000 Einwohner, also für ein Versorgungsgebiet von 200.000 Einwohnern ist ziemlich wenig. Und die Stationen waren alle offen, sektorisiert, möglichst nah am Alltag. Also die Patienten haben 20 Jahre lang eingekauft und haben selber gekocht, obwohl natürlich auch ab und zu zwangsuntergebrachte Patienten da waren. Und man hatte halt aus den Erfahrungen auch das Umfeld entsprechend formiert. Aber wir haben gemerkt, dass eigentlich noch mehr drin ist. Deshalb hat man 2008 mit den Krankenkassen ein regionales Budget abgeschlossen. Das heißt, dass die Krankenkassen dem Krankenhaus ein bestimmtes Budget zur Verfügung stellen. Und das wird über circa 5 Jahre bleibt es ungefähr gleich, bis auf geringfügige Anpassungen. Das Krankenhaus hat dafür die Freiheit oder freie Hand, den Behandlungsort frei zu wählen und wie sie behandeln. Das heißt, egal, ob jetzt 51 Betten voll belegt sind oder ob nur 4 bis 5 Betten da sind oder 0 Betten, das Krankenhaus kriegt immer dasselbe Geld, sodass egal ist, ob Patienten stationär, teilstationär, stationsäquivalent oder ambulant behandelt werden. Das heißt, über ein regionales Budget kann man eine umfängliche Transformation durchführen.
Aber das heißt ja auch, dass das Krankenhaus dann die mobilen Teams vorhalten muss.
Genau, ja. Das heißt, wir haben dann als erster Schritt, nachdem wir das abgeschlossen haben, hat man eine Station umgewandelt in eine Akuttagesklinik, die 7 Tage die Woche offen war, und ein mobiles Kriseninterventionsteam. Und über das mobile Kriseninterventionsteam war es uns möglich, den Ort des Lebens zum Ort der Behandlung zu machen, zur rechten Zeit, also zur Krisenzeit. Wir teilten also mit anderen, mit Patienten, mit Familien oder mit Bürgern Orte, Räume, Zeit, Erfahrung, Wissen und habe dadurch halt Wege mit den Patienten und den Familien herausgefunden, wie sie in die Krise gekommen sind, aber auch wie sie wieder aus der Krise herausgekommen sind. Vielleicht mal ein besonders eindrückliches Beispiel. Frau S., die wurde als Jugendliche ziemlich oft in Kliniken behandelt wegen ihrer Schizophrenie, hat auch Elektroschocks gekriegt, sodass sie eine abgrundtiefe Abneigung entwickelt hat gegen jede psychiatrische Abteilung, weil die Mutter befürchtete, ihre Tochter Sabine könnte natürlich auch mal wieder in eine Krise geraten, hat sie bei uns nachgefragt, was man denn machen könne. Dann hat man mit der Mutter überlegt, vielleicht kann sie ja dann die Tochter mitbringen zur Angehörigengruppe oder zur Tagespflege. Das waren alles abwegige Ideen. Als dann ihre Tochter tatsächlich mal manisch und in eine Krise kam, sind wir einfach zu der nach Hause gefahren, haben sowohl Gespräche geführt mit der Tochter wie mit der Mutter und dem Vater. Und innerhalb kurzer Zeit war die Tochter wieder aus der Krise heraus. Das war nicht nachzuvollziehen, dass man damals von der Station aus nicht auf diese auf der Hand liegende Lösung kam, einfach zu denen nach Hause zu fahren und dort mit der Familie halt die Behandlung oder die Begleitung durchzusprechen. Weshalb sie in der Krise kam, war, dass die Mutter, die wurde halt immer älter und die Tochter hatte die Befürchtung, wenn die Mutter stirbt, dann müsste sie in ein Heim. Und mit der Tochter hat man halt besprochen, dass heute niemand mehr in ein Heim muss. Und wenn die Mutter sterben würde, würden wir weiterhin zu ihr nach Hause kommen und würde sie auch begleiten, sodass sie sich da keine Sorgen machen müsste. Das war die entscheidende Intervention. Mhm. Aber das zeigt nochmal, dass die Mitarbeiter auf der Station, für die ist das Lebensfeld der Patienten ein blinder Fleck.
Mhm. Also wenn wir sowas hier praktizieren wollten, müsste ja schon deutlich umstrukturiert werden. Ich meine, in Finnland oder zumindest in Westlappland, dort wo der offene Dialog entwickelt wurde, ist das ja gang und gäbe, dass die Menschen, die Familien aufgesucht werden.
Ja, da ist schon alleine geboten, weil die Entfernungen zwischen einzelnen Orten und Familien so groß ist, fahren dort auch die Psychiater dann von Haus zu Haus und versuchen dort halt so entsprechend vorzugehen. Ne? Bei uns wäre das sehr viel einfacher, weil ja der Umkreis um eine Klinik nicht so groß ist, dass das nicht möglich wäre. Außerdem kann man ja auch Kreise dann unterteilen. Also bei uns gab es noch zwei Tagesklinikern im Kreis. Und in die Tageskliniken haben wir dann halt ambulante, mobile Kriseninterventionsteams angeschlossen, sodass der Kreis, der Umkreis, in dem ein mobiles Krisenteam tätig sein muss, der stand, was weiß ich, 20, 30 Kilometer. Das ist aber machbar.
Also verstehe ich Sie richtig. Sie sagen, es ist sehr viel hilfreicher, wenn mobile Teams zu den Menschen hingehen, also statt dass die Menschen auf eine Akutstation verlegt werden.
Ja.
Und Sie sagen, es wäre eigentlich schon die Voraussetzung da, dass sowas umgesetzt wird. Es ja. Macht nur kaum jemand.
Es gibt einige Regionen, die fangen an, in Berlin, in Bremen, in Heidenheim und so weiter. Da gibt es einige Regionen, die das machen. Aber im Unterschied zu anderen Ländern, zum Beispiel England oder Niederlande oder Neuseeland oder Australien, ist das bei uns ziemlich selten. Wenn man das aber macht, als man das in Geesthacht angefangen habe, also eine Station umwandeln in eine Tagesklinik und mobile Kriseninterventionsteam, da hatte man uns, bevor das mal angefangen habe, hat man überlegt, was machen wir denn mit diesen Patienten, die jetzt kommen auf zwei Stationen. Was man nicht im Kopf hatte, was man uns gar nicht fantasieren konnte, war, dass man mit mobilen Kriseninterventionsteams nach 1, 2, 3 Jahren braucht man keine 3 Stationen, sondern nur noch eine. Und Patienten, also das ist auch sowas, vorher gab es regelmäßig 1, 2 Patienten, die sich im Jahr auf der Station umgebracht haben, suizidiert haben. Nachdem ich das gemacht habe, gab es Jahre, wo das überhaupt nicht mehr aufgetreten ist. Solche Effekte, die kann man sich nicht vorstellen, weil natürlich das niemand, weil da niemand Erfahrung hat. Erst wenn man die Erfahrung macht, merkt man, wie sehr viel nützlicher ein mobiles Kriseninterventionsteam ist als die Behandlung auf der Station.
Könnten Sie Kliniken oder gerade den großen Kliniken in Baden-Württemberg wie Emmendingen, Wiesloch oder anderen Tipps geben, wie so ein Umbau gut vonstatten gehen kann?
Gerne, ja. Wenn die Bedarf habe, kann ich gerne Tipps geben, wie man das macht. Also es ist einfacher, als man sich das zunächst vorstellt.
Aber es müsste jemand kommen und Sie einladen.
Also das Entscheidende ist auch, auf der Station, ne, da hat man 3 Schichten, dann hat man noch eine Nachtschicht. Und wenn man das Ganze umstrukturiert in eine Tagesklinik plus mobiles Kriseninterventionsteam, dann hat man auf einmal dadurch, dass so viele Nachtwachen wegfallen, hat man einen sehr viel besseren Personalschlüssel als vorher. Man kann sich nicht vorstellen, mit was für Verbesserungen eine solche Umstrukturierung einhergeht.
Sagt Matthias Heißler, Autor des Buches Psychiatrie ohne Betten, das jetzt im Psychiatrieverlag, beziehungsweise Paranus Verlag, im Psychiatrieverlag erschienen ist. Das kostet 30 Euro, hat 256 Seiten und ja, war jetzt eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort. Haben Sie noch was Sie uns mitgeben können?
Vielleicht das Wichtigste noch. Das wichtigste Element für die Zukunft sind, glaube ich, Recovery Colleges. Also wenn man die Beobachtung, die man gemacht habe, war, dass Psychiatrieerfahrene aufgrund ihrer Vulnerabilität, aufgrund ihrer Sensibilität sehr viel besser sich das Leiden und die Not von anderen zu eigen machen können als Profis. Wahrscheinlich, weil das bei denen ohne Filter funktioniert, ohne Diagnoseschemata, ohne die Verzerrungen durch den Kontext Krankenhaus. Deshalb muss man Psychiatrieerfahrene unbedingt unterstützen, damit sie andere beraten oder auch, dass wechselseitige Hilfe zustande kommt. Diejenige, die das vorgemacht habe, war die Patricia Deacon, der Ron Coleman und die Dorothea Buck, die konnten auch Worte finden für diese Recovery-Prozesse, die dadurch in Gang kamen. Und aus diesen Recovery-Prozessen entstehen jetzt Schulen fürs Leben. Das sind eben diese Recovery-Colleges. Und diese Recovery-Colleges, achso, vielleicht sollte ich eines noch sagen, es gibt auch einen berühmten Analytiker, der Doug Sullivan, der hat bei seinen Analysen, wenn er nicht weiterkam, die Patienten mit dazu geholt, weil die häufig ein besseres Feeling für Patienten hatten als er selber. Und das ist noch einmal auch so ein Hinweis, wie gut eigentlich so ein Recovery College oder wie gut Psychiatrieerfahrene tätig sein können, weil sie einfach eine bessere Sensibilität haben für andere. Und ähnlich wie das bei Selbsthilfebewegungen wie den AAs zum Beispiel ist, dass Information oder Austausch und wechselseitige Hilfe ineinander übergehen. Genauso kann das auch in diesen Recovery Colleges stattfinden. Die AAs machen keine Therapie.
Also AAs sind anonyme Alkoholiker.
Anonyme Alkoholiker.
Recovery ist ein neudeutsches oder englisches Wort für Genesung. Also
genau, ja.
Da ist die Idee dahinter auch, dass man nicht unbedingt der psychisch Kranke bleiben muss für den Rest seines Lebens, sondern dass man irgendwie auch aus Krisen wieder genesen kann oder Wege finden kann, damit umzugehen und dass es der eigene Weg ist. Da wäre jetzt, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu sagen.
Aber vielleicht noch ein Satz. Der Van Os hatte in den Niederlanden untersucht, dass wenn Recovery Colleges ungefähr 15.000 Bürger versorgen oder mit in der Versorgung drin sind, dann können die eine psychiatrische Basisversorgung für dieses Viertel sicherstellen. Und da sind alle Hoffnungen, dass diese Recovery Colleges auch in Deutschland sich ausbreiten, wie in Bremen, in Stuttgart oder wo gibt es noch, in Gütersloh oder vielleicht auch demnächst in Freiburg. Da steckt alle Hoffnung dahinter.
Das ist jetzt eine super Überleitung. Also in Südbaden, also der Region Freiburg, ist nämlich gerade ein Recovery College im Entstehen.
Wunderbar.
Das ist in Zusammenarbeit mit der Caritas, die hier den sozialpsychiatrischen Dienst auch mitbetreibt. Also hier in Freiburg zumindest wird das SPDI von der Caritas und der Diakonie gemeinsam betrieben. Und dort über die Caritas ist auch das Recovery College Südbaden entstanden. Das findet man im Internet unter rc-südbaden.org, also Südbaden mit UE geschrieben, rc-südbaden.org. Und die hatten jetzt auch gerade angefangen, diesen Monat oder also im Januar, mit einer Reihe, also Vorträge zu Recovery-Geschichten. Da ist als nächstes der Klaus Gauger dran, der seine Geschichte erzählt. Mhm. Das passiert online, also man muss sich den Link dann über Zoom, funktioniert das, auf dieser Seite vom Recovery College holen. Und das ist ein bisschen kompliziert, wenn man da auf das Programm geht, findet man oben erstmal eine Veranstaltung, die im Mai stattfinden wird. Man muss runterscrollen bis zu der aktuellen Veranstaltung mit Klaus Gauger am 22. Februar oder den Veranstaltungen, die dann danach kommen. Die sind dann alle noch ein Stück oberhalb. Da ist dann die Reihenfolge ein bisschen umgekehrt.
Gut, dass den Radio Vielfalt gibt, um in diesen Dschungel durchzukommen.
Ja, aber man kann sich natürlich auch bei dem Recovery College auf eine Mailingliste setzen lassen. Man kann Kontakt aufnehmen. Adressen findet man dort auf rc-südbaden.org. Und noch weiter im Süden, nämlich in Lörrach, gibt es jetzt auch 2022 eine Selbsthilfe- und Übungsgruppe für Menschen mit seelischer Krisenerfahrung und Angehörige zu Achtsamkeit, Selbstfürsorge und Genesungsorientierung.
Wunderbar.
Da hat mir der Bernd Manz, der da maßgeblich mit dran beteiligt ist, auch die Bitte mitgeteilt, das hier zu erwähnen. Ihr könnt euch anmelden. Also heute wäre ein Termin, ansonsten weiter jeden ersten und dritten Montag im Monat von 19 bis 20.30 Uhr in der alten Feuerwache, Seiteneingangraum der Stille am Burghof 2 in Lörrach. Und einfach anmelden per E-Mail unter info@achtsam-auf-augenhöhe.de. Augenhöhe auch diesmal wieder mit OE geschrieben. Also info@achtsam-auf-augenhöhe.de. Da könnt ihr dann weiteres erfahren über diese Übungs- und Selbsthilfegruppe. Und es wird ein Unkostenbeitrag von 5 € erbeten als Beteiligung an den Raumkosten. Ja, soweit erstmal dieses. Also auch hier in der Gegend ist einiges zugange. Für die außerstationäre Krisenbegleitung setzt sich hier auch ein triologisch organisierter Verein ein. Der nennt sich ASK, also für außerstationäre Krisenbegleitung, ASK, Ausrufezeichen, ASK. Und da bin ich unter anderem auch aktiv. Und wir planen für Juni eine Tagung zu der man sich jetzt demnächst anmelden kann. Die Infos findet ihr auf der Internetseite ask-freiburg.net. ask-freiburg.net. Soweit jetzt mal diese Hinweise. Vergessen sollte man vielleicht auch nicht den Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Den findet ihr auf bpe-online.de. Auch da gibt es vieles an Beratungs- und Selbsthilfeaktivitäten. Eine Online-Selbsthilfegruppe findet ihr dort und auch verschiedene Beratungstelefonnummern. Ihr findet das auf bpe-online.de und dann auf Beratung schauen. Okay, soweit erstmal die Sendung von heute. Am Telefon war Matthias Heißler, Autor des Buches Psychiatrie ohne Betten, das derzeit bei Paranus im Psychiatrieverlag erscheint. Psychiatrie ohne Betten, eine reale Utopie. Und diese Utopie haben Sie ja zum Teil schon gelebt.
Ja.
Und ja, wenn man Sie kontaktieren möchte, findet man das im Buch oder wollen Sie uns...
M.M. Heißler, also klein M, also zweimal klein M, dann Heißler, H-E-I-S-S-L-E-R, @gmx.de.
M.M. Heißler, @gmx.de.
Genau.
Ohne Punkt und Komma und ja. Heißler mit Doppel-S.
Ja.
Okay. Vielen Dank, Herr Heißler.
Ich danke auch.